von meiner Seite. Wir starten in die Predigtreihe zwischen Wüste und Wunder, die sich mit der Geschichte des Exodus beschäftigt. Und ich möchte heute einen Aspekt herausnehmen. Wir werden an den nächsten Sonntagen immer wieder einen Aspekt dieser Geschichte behandeln. Wir gehen also nicht unbedingt chronologisch durch die Geschichte, sondern wir nehmen uns verschiedene Teile aus dieser Geschichte heraus und schauen sie uns genauer an. Das Thema heute habe ich überschrieben mit dem Thema Verzweiflung und Verheißung. Und wir werden uns ein bisschen anschauen, dieses Volk Israel, das dort in dieser Geschichte ja eigentlich entsteht oder aufkommt, was hat uns das heute zu sagen? Die Geschichte des Exodus ist ja eine Geschichte, die nicht damit startet, dass dieses Volk schon da ist, sondern wenn wir übergehen vom ersten Buch Mose, also Genesis, zum Buch Exodus, da geschieht etwas ganz, ganz Entscheidendes. Wenn wir uns überlegen, wie endet denn das Buch Genesis, dann haben wir am Ende des Buches Genesis ja noch kein Volk, das Israel genannt wird, sondern wir haben eine Familie. Wir haben Josef und seine Brüder und sein Vater und diese siedeln sich an und die Geschichte endet ja mit einem Happy End. Josef versöhnt sich wieder mit seinen Brüdern. Und an diesem Ende von Genesis sehen wir eine ganz, ganz wichtige Verheißung. In Genesis 50, die Verse 24 bis 25, steht Folgendes. Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Gewisslich wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Josefs Wunsch war also, teilzuhaben an dieser Verheißung. Ihm war klar, dass er jetzt in Ägypten sein wird, dass er auch in Ägypten sterben wird. Aber er weiß, Gott hat schon vor Generationen eine Verheißung gesprochen, die besagt, ihr werdet ein neues Land besitzen. Ihr werdet in ein Land kommen, das euch gehören wird und wo ihr ein großes Volk werdet. Und Josef sagte also, nehmt bitte meine Knochen mit, damit ich dort begraben werde oder damit ich dort dann meine letzte Ruhestätte habe. Wenn ihr gerne ins Kino geht, ich gehe nicht mehr so oft ins Kino, weil mit so vielen Kindern ist das schwierig, aber man kann ja mittlerweile auch zu Hause streamen, ja, und Filme gucken. Wenn ihr gerne Filme guckt, dann wisst ihr vielleicht eines. Wenn Filme immer glatt laufen, sind sie langweilig. Also, man schaut ja keinen Film, na gut, manche schon, ne? Also so Rosamunde Pilcher oder so, na gut. Meistens schauen wir Filme, die nicht vorhersehbar sein sollen, ja. Wir wollen ja überrascht werden in einer Geschichte. Wenn wir eine Geschichte schon nach den ersten 5 Minuten genau rekonstruieren können, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen langweilig, bei Büchern ja genauso. Wenn ich nach 5 Seiten schon weiß, wie das Buch ausgeht, okay, dann liest man vielleicht trotzdem fertig, aber so richtig spannend ist es nicht. Wir lesen gerne Geschichten, die spannend sind. Wir lesen gerne Geschichten oder schauen gerne Geschichten, die uns überraschen. Aber in unserem eigenen Leben sind diese Geschichten oft sehr, sehr erschreckend. In unserem eigenen Leben wollen wir ungern überrascht werden. Wir wollen gerne unsere Geschichte planen können. Und wenn wir uns diese Verse anschauen, dann könnte man sich überlegen, na gut, jetzt gehen wir ins nächste Buch, ja, Exodus, Auszug. Ja gut, dann sind die irgendwann vielleicht jetzt ein Volk. Und dann sagen sie, so, jetzt gehen wir mal los. Und vielleicht könnte das nächste Kapitel ja damit starten, dass dann beschrieben wird, und die Nachfahren von Abraham, Isaak und Jakob vermehrten sich und packten ihre Sachen und zogen in das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Ende. Ja? So ungefähr könnte man sich ja die Geschichte vorstellen. Das Problem ist nur, manchmal kommt es ganz anders. Manchmal kommt es ganz anders, als wir uns diese Geschichte ausmalen. Ich meine, hier gibt es diese Verheißung. Hier gibt es dieses Wort Gottes auch an Abraham, Isaak und Jakob, in dem er sagt, ich werde euch etwas geben. Nur der Weg bis dahin, der ist uns meistens unbekannt. Und oft zeichnen wir unseren eigenen Lebensweg schon vor und sagen, so ungefähr sollte mein Leben verlaufen. Die Realität zeigt aber, manchmal kommt es ganz anders. Und bereits im ersten Kapitel des nächsten Buches, nämlich im ersten Kapitel von diesem Buch Exodus, lesen wir Folgendes. Und Josef starb und all seine Brüder und jene ganze Generation. Aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus, sodass ihnen vor den Kindern Israels graute. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Wir haben hier eine Spanne von mehreren hundert Jahren. Das geschieht jetzt also nicht in der nächsten Generation, sondern hier vergehen jetzt mehrere hundert Jahre. Aber diese Geschichte endet ganz woanders, als das Buch Genesis es vielleicht angedeutet hätte, richtig? Plötzlich befindet sich dieses neu entstandene Volk, das aus dieser einen Familie entstanden ist, in Sklaverei. Und aus diesem Gedanken, der uns in Genesis gegeben wurde, wir werden ein neues Land sehen, wird ein neuer Gedanke, wir kommen hier nie wieder weg. Sie haben nicht mehr die Fähigkeit, einfach zu gehen. Sie haben nicht mehr die Möglichkeit, einfach zu sagen, wir packen unsere sieben Sachen. Sondern es sieht so aus, als müssten Sie und Ihre Kinder und Ihre Kindeskinder nun auf Ewigkeiten in diesem Land Ägypten verbringen. Nicht in Freiheit, sondern in Sklaverei. Ich glaube, dass diese Geschichte sehr bezeichnend ist für mehrere Ebenen unserer Existenz. Ich lese gern Bibelgeschichten immer mehrdimensional. Ich glaube, dass viele Texte nicht nur eine Bedeutung haben, sondern verschiedene Ebenen von Bedeutungen. Wir könnten hier die Geschichte der Menschheit sehen, die eigentlich ja einen guten Garten bekommen hat, eine Gemeinschaft mit Gott, das lesen wir in Genesis bei Adam und Eva, ein Paradies bekommt und plötzlich zerbricht dieses Paradies, in dem Fall durch das Scheitern der Menschen selbst, und sie kommen in Gefangenschaft. Gefangenschaft von Sünde und Tod. Und der Mensch ist seit diesem Zeitpunkt ein Gefangener in dieser Welt. Er ist eben nicht frei. Er ist nicht bereit, dorthin zu gehen, wo er möchte. Er ist nicht bereit, das Land zu erobern, das Gott ihm versprochen hat, sondern der Mensch hat einen Mangel in dieser Welt, an diesem Paradies, das Gott ihm eigentlich geben wollte. Ich glaube aber auch, dass diese Geschichte in unser eigenes Leben hineinsprechen kann. Vielleicht reflektierst du an dieser Stelle schon über dein eigenes Leben. Und du stellst dir die Frage, wie habe ich mir eigentlich mein Leben vorgestellt? Wie habe ich mir mein Leben vorgestellt? Und vielleicht, und ich kann mich da gut mit dir identifizieren, bist du an einem Punkt in deinem Leben, wo du sagst, so jedenfalls nicht. Das kann positive Aspekte haben, natürlich. Ich meine, ich habe damals gesagt, ich werde mit 25 heiraten und 3 Kinder haben. Ja, gut. Jetzt habe ich mit 19 geheiratet und habe 7 Kinder. Ja. Das ist also ein bisschen anders gelaufen, aber im positiven Sinne. Es gibt aber auch Aspekte, da merken wir vielleicht, die hätte ich gerne anders gehabt. Und ich habe sie vielleicht nicht selbst verursacht. Vielleicht wurdest du plötzlich überrascht von einer schweren Krankheit, die du nicht geplant hast, die du nicht verschuldet hast und die eines Tages plötzlich diagnostiziert wurde bei deinem Arzt. Und das zerbricht plötzlich unsere Lebensbahnen, richtig? Wenn du dir vorstellst, hey, du bist gerade aufsteigend in deinem Beruf und Du kannst was erleben, du reist vielleicht rum und plötzlich kommt eine Diagnose. Sie haben Krebs. So hat man sich das Leben sicher nicht vorgestellt. Vielleicht hast du den Traum einer Familie gehabt und plötzlich stirbt ein Teil deiner Familie. Und dieses ganze Glück, das man sich aufgebaut hat, so werden sich meine Kinder entwickeln und so wird meine Ehe am Ende aussehen, plötzlich zerbricht es und man hat einen Scherbenhaufen vor sich. Diese Frage kann sehr schmerzhaft sein. Und ich möchte dir zunächst einmal sagen, ich glaube, es ist okay, diesen Schmerz zu fühlen. Wisst ihr, als der Mensch das Paradies verloren hat, die Gemeinschaft mit Gott, da empfand er auch Schmerz und Zerbruch. Das ist ein Teil von dieser Welt. Und wir müssen leider damit rechnen, dass dieser Zerbruch geschieht. Wir müssen damit rechnen, dass unsere Pläne nicht zum Zug kommen und dass nicht mal die Pläne, von denen wir dachten, dass es Gottes Pläne sind, immer so zum Zug kommen, wie wir es uns wünschen würden. Ich meine, oft ist unsere eigene Geschichte ein zweischneidiges Schwert. Ich jedenfalls kann so davon sprechen. Für mich ist die Tatsache, dass ich einen schweren Herzfehler habe, eine unglaubliche Stärke geworden für mich, auch in meinem Verkündigungsdienst, weil es ein Zeugnis ist, weil Gott mein Leben bewahrt hat. Ich meine, es ist ein Wunder, dass ich überlebt habe. Und das kann ich jedes Jahr auf mehreren Bühnen erzählen, ja, gerade bei jungen Leuten, und sie ermutigen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass eben genau dieselbe Tatsache mich immer wieder sehr zu Boden drückt. Dass ich körperlich eingeschränkt bin, dass ich meine Medikamente nehmen muss, dass ich nicht mehr so leistungsfähig bin, dass ich psychische Nachwirkungen habe, bei denen ich auch teilweise Hilfe benötige, weil ich sie nicht selber bewältigen kann, weil doch Dinge entstanden sind durch die Geschichte hindurch, die Wunden und Narben verursacht haben. Und ja, an sich würde ich mir gerne mein Leben so vorstellen, dass alles einfach nur zum Sieg wird und die Schmerzen und die Trauer und die Narben und die Schwierigkeiten alle ad acta gelegt werden können, weil wir ja an Jesus glauben. Meine Realität ist das nicht. Meine Realität ist, es ist ein zweischneidiges Schwert. Und ich glaube, es ist nicht so einfach, sich selbst zu versöhnen mit seiner eigenen Geschichte. Ich meine, wir sehen das zutiefst in der Bibel. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie viele Menschen es gibt, die Reue empfinden und Schmerz, dann sehen wir teilweise sehr drastische und krasse Beispiele, zu was dieses Gefühl führen kann. Eines der drastischsten Beispiele ist Judas, der nach dem Verrat an Jesus unglaubliche Reue empfindet, aber auch merkt, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Und diese Verzweiflung ihn so weit treibt, dass er sich sein eigenes Leben nimmt. Und auch das ist eine Tatsache unter Christen, auch unter Pastoren, dass so eine Verzweiflung, so eine Unversöhntheit auch mit der eigenen Geschichte bis in den Tod führen kann. Wovon ich nicht glaube, dass es Gottes Wille ist. Aber ich glaube, es wäre falsch zu sagen, das ist nicht die Realität für Christen. Die Realität für Christen ist leider auch, manchmal fehlt uns die Hilfe. Manchmal verzweifeln wir an unserer eigenen Geschichte, dass unsere Kraft aufhört. Und ich kenne diesen Moment und ich hatte ihn auch schon in meinem Leben. Vor über 10 Jahren habe ich selbst versucht, mir mein eigenes Leben zu nehmen, weil ich an diesem Punkt der Verzweiflung war. Weil ich keine Hoffnung mehr sah und weil ich mich nicht versöhnen konnte mit dem, wie mein Leben aussieht und wer ich bin. Die Exodus-Geschichte erzählt dann natürlich schon einen Auszug. Ja, deswegen heißt das Buch Exodus. Und Gott schickt eine Hilfe. Wir sehen dann, dass das Volk Israel zu Gott betet und sagt, Herr, wir brauchen Hilfe. Und diese Hilfe kommt nicht so wie erwartet. Er schickt einen Mann, der eigentlich ein Mörder war, nämlich Moses, der geflohen ist, der im Haus der Ägypter aufgewachsen ist, der also eine sehr schwierige Beziehung zu seinem eigenen Volk hat. Und dieser Mann soll dieses Volk hinausführen. Und es geschehen Zeichen und Wunder. Gott nutzt diesen Mann Moses, um zum Pharao zu sprechen. Und Gott schickt Plagen um die Götter Ägyptens, darunter auch der Pharao, weil der Pharao im Ägypten war ein Mittlergott. Also wir dürfen den Pharao nicht nur als König verstehen im antiken Ägypten. Im antiken Ägypten war der Pharao ein Mittlergott. Das heißt, Gott straft nicht die Ägypter, er straft den Pharao und die Götter Ägyptens. Und diese Strafen führen dazu, dass tatsächlich das Volk Israel befreit wird. Sie ziehen aus Ägypten, sie ziehen durch das Meer, ja, und ihr kennt, die meisten von euch kennen diese Geschichte, wie Gott sie durch starke Hand befreit. Sowas wünschen wir uns doch manchmal, oder? Dass unser Leben so eine Wende nimmt. Gottes starke Hand kommt auf unser Leben und wendet Dinge. Und ja, auch das geschieht. Als Nachfolger von Jesus, als Kinder Gottes, dürfen und sollen wir glauben, dass Gott aktiv in unser Leben eingreifen kann. Ich glaube nicht an einen deistischen Gott, das bedeutet einen Gott, der sich zurückgezogen hat und einfach nur hier zuguckt, sondern ich glaube an einen lebendigen und handelnden Gott. Ohne diesen lebendigen und handelnden Gott wäre ich zum Beispiel gar nicht mehr am Leben. Auch hier werden wir aber konfrontiert mit einer weiteren Realität. Und wir sehen dann, wie dieses Volk Israel reagiert, als Gott sie mit seiner starken Hand herausführt, als sie vor diesem Meer stehen und sie sind aus Ägypten herausgezogen und sie haben ein neues Hindernis vor sich. Sie sind jetzt keine Sklaven mehr, aber sie sind auch noch nicht ganz frei. Sie müssen jetzt durch dieses Meer hindurch und hinter sich sehen sie die Ägypter heranrauschen. Und was macht dieses Volk Israel? Und das ist total interessant, was sie jetzt für einen Vorwurf bringen. Exodus Kapitel 14, die Verse 11 bis 12. Und sie sprachen zu Mose: Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Was für ein interessanter Satz. Das Volk, das gefleht hat, dass Gott sie befreit. Und das sehen wir in der Bibel. Sie haben gefleht zu Gott. Und es steht wortwörtlich drin, der Herr hat ihr Flehen gehört. Und jetzt befreit er sie. Es ist aber nicht alles rosarot. Und die Schwierigkeiten hören nicht auf. Und was sagen sie? Wir wären lieber in unserem alten Problem geblieben. Wisst ihr, warum das so ist? Ich habe das auf der nächsten Folie das geistliche Stockholm-Syndrom genannt. Ja? Stockholm-Syndrom ist so ein psychologisches Phänomen, wo jemand sich in den eigenen Entführer verliebt, ja, oder eine sehr starke emotionale Bindung zu diesem Entführer oder Missbrauchstäter empfindet. Das ist ein ganz schlimmes psychologisches Phänomen. Und das sehen wir aber hier. Die Ägypter, das Volk Israel sagt plötzlich: Egal wie schlecht es uns ging, wenigstens war es sicher. Und zwar nicht sicher im Sinne von, wir haben kein Leid erfahren, sondern sicher im Sinne von, wir kannten es. Es war uns bekannt. Ich glaube, dass wir ganz oft so eine Sicht auf unser eigenes Leben entwickeln können. Irgendwann glauben wir nicht mehr, dass Dinge sich ändern. Irgendwann glauben wir nicht mehr, dass Dinge zum Besseren werden. Und es kann ganz schnell eine Resignation eintreten, in der wir sagen, was soll's, wenigstens kenne ich's, wenigstens ist es ein bekanntes Problem, ich akzeptiere es und gebe mich in Verzweiflung hin. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr schwieriger Punkt im Leben sein kann. Dass wir sagen, es ist egal, wie schlecht es mir geht. Ich glaube nicht mehr, ich hoffe nicht mehr. Weil die Hoffnung und der Glaube noch schmerzhafter sind, als einfach zu akzeptieren, dass es jetzt so ist. Kennst du das? Dass Glaube und Hoffnung manchmal noch schmerzhafter sein kann, als das Problem selbst? Weil man irgendwann auch am Glauben und an der Hoffnung verzweifelt. Ich spreche einfach mal ehrlich zu euch, okay? Ich meine jetzt keine rosarote Christenwelt hier. Das ist ein wahnsinnig großes Problem für Nachfolger von Jesus. Denn das ist die Spanne, in der wir uns befinden. Die Bibel sagt, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Die Dinge, die Gott uns verspricht, die Dinge, die wir hoffen, die Dinge, die Gott uns verheißen hat, die sind ganz, ganz oft verborgene Dinge. Es sind nicht Dinge, die sich heute sofort entwickeln. Es sind Dinge, die sich nicht morgen sofort entwickeln, sondern es sind Dinge, die vielleicht bewahrt und konserviert sind für eine spätere Zeit, zu der wir keinen Zugang haben. Und das kann sehr schmerzhaft sein, denn es bedeutet, dass wir, obwohl wir nicht sehen, obwohl sich nichts geändert hat, wir trotzdem aufgerufen sind, zu glauben und zu hoffen. Manche Leute sagen, ja, du musst einfach nur blind glauben oder blindes Vertrauen. Meiner Ansicht nach ist blinder Glaube und blindes Vertrauen völliger Nonsens. Niemand macht das. Blinder Glaube und blindes Vertrauen würde bedeuten, du hast keinen Grund zu vertrauen. Dann würde ich zu Recht die Frage stellen, warum vertraust du dann diesem Gott und nicht irgendeinem anderen? Warum wählst du dann nicht eine andere Religion, die dich selber glücklicher macht? Es gibt Religionen, die sind einfacher und die machen dich glücklicher. Warum dann dieser Gott? Es muss doch einen Grund geben, wenn ich mich im Leid befinde, wenn ich mich im Problem befinde und sich nichts ändert, trotzdem zu sagen, ja, dann glaube ich trotzdem weiter. Für manche ist dieser Grund, ja, wenn Gott nicht mein Problem ändert, dann glaube ich ihm auch nicht mehr. Und viele Menschen fallen vom Glauben ab, wegen dem Leid in dieser Welt. Viele Menschen zerbrechen ihren Glauben, wenn sie in diese Welt hineinschauen und sehen, dieses Leid hört nicht auf. Viele Menschen geben den Glauben an Gott auf, wenn sie ihr eigenes Leben anschauen und sagen, ich habe jetzt 20 Jahre gebetet, es hat sich nichts geändert, jetzt höre ich auf. Und wenn du dich an diesem Punkt befindest, dann möchte ich zunächst einmal sagen, ich glaube, dass Gott dich versteht. Gott ist keine künstliche Intelligenz, die keine Gefühle hat. Gott ist ein ewiges, reales, geistliches, personelles Wesen. Und dass wir in der Lage sind, zu denken, zu fühlen, zu hoffen, entspringt aus dem, der uns gemacht hat, in dessen Ebenbild wir geschaffen sind, der ebenfalls fühlen kann. Ich glaube, es ist eine gar nicht so populäre Sichtweise, dass wir verstehen müssen, Jesus Christus, an den wir glauben als Christen, ist nicht nur jemand, der uns befreit hat und der so erhaben ist über allen Dingen, sondern das Neue Testament, zum Beispiel im Hebräerbrief, sagt, Jesus empfindet mit dir. Was ein Paradox werden kann, weil wir uns vielleicht fragen, ja, aber es ist ja Gott, also der könnte ja alles ändern, dann muss er ja auch nicht mehr so traurig sein an meinem eigenen Leben. Also er könnte ja alles zum Guten wenden und dann muss er nicht mehr mit mir mitfühlen, weil dann geht es mir ja gut. Dieses Paradoxon ist schwer auflösbar. Aber wir sehen einen Gott, der gleichzeitig souverän ist und der theoretisch alle Dinge ändern könnte, aber der gleichzeitig sagt, ich fühle und leide mit dir. Meiner Ansicht nach können wir niemals über das Leid eines anderen Menschen sprechen, weil Leid immer etwas Individuelles ist. Ich meine, ich kann eine bestimmte Newtonkraft an einem Menschen ausüben, ja, und ihm auf die Schulter hauen. Und für den einen Menschen ist es ein freundschaftlicher Klaps und für den anderen ist es ein Schmerz. Das ist aber individuell. Das kann ich nicht an physikalischen Gegebenheiten festmachen, sondern jeder von uns empfindet sein eigenes Leben und auch Leiden individuell. Deswegen macht es auch wenig Sinn, Leuten zu sagen, stell dich nicht so an oder so etwas. Man muss herausfinden, warum sie so labil sind vielleicht oder warum sie an ihrem Leben zerbrechen. Aber es macht wenig Sinn zu sagen, ich übertrage mein Leidensgefühl auf dich. Das Wunderbare ist aber, dass wir einen Gott haben, der sagt, ich verstehe jedes Leiden. Ich verstehe jeden einzelnen von euch. Und mit jedem Einzelnen von euch kann Gott mitfühlen. Über mein Leben kann ich nur Folgendes sagen. Ich bin manchmal undankbar für das, wer ich bin und wie ich bin und wie meine Geschichte verlaufen ist. Aber es gibt auch viele Momente, in denen ich weiß, ich bin auch nur der geworden, der ich bin, weil es bestimmte Schwierigkeiten in meinem Leben gab und gibt. Im Neuen Testament gibt es diese sehr kryptische Stelle, wo Paulus sagt, er hat einen Stachel ins Fleisch bekommen. Wir wissen nicht genau, was das ist. Es gibt da viele Mutmaßungen. Meiner Ansicht nach kann man dazu keinem Ergebnis kommen, was das genau ist. Aber es scheint etwas zu sein, was ihn wirklich hat verzweifeln lassen. Das war nicht einfach nur so ein kleines Piekschen, so ein kleiner Stachel, nur so ein Spreisel irgendwo in der Hand, sondern Paulus beschreibt, dass er mehrfach gefleht hat zu Gott. Es muss also ein gravierendes Problem gewesen sein. Er hat gefleht zu Gott, bitte nimm das von mir, was auch immer dieses Problem war. Und die Antwort Gottes war, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meiner Ansicht nach wird Gott nicht alle Probleme deines Lebens entfernen. Weil es ein höheres Ziel und ein höheres Gut gibt, als dass du dich glücklich und gut fühlst. Und dieses höhere Ziel ist, dass du zu dem Menschen wirst, der du sein sollst. Dass du mehr und mehr verwandelt wirst in das Ebenbild von Jesus Christus. Und wenn wir uns anschauen, was Jesus erlebt und getan hat, dann verstehen wir vielleicht, warum auch unser Leben manchmal Täler und Schwierigkeiten braucht. Das Faszinierendste an Jesus ist nicht die romantisierte Geburtsgeschichte im Stall, ja, die auch alles andere als romantisch war. Aber wir stellen es immer so romantisch dar, ne? Das Faszinierendste an Jesus ist doch sein Tod und seine Auferstehung, richtig? Seine Leidensbereitschaft, in die er freiwillig gegangen ist, die er auf sich genommen hat. Jesus' Tod war kein kosmischer Unfall oder so etwas. Er war kein Spielball in Kräften, sondern er sagt, niemand hat die Macht, mein Leben zu nehmen, es sei denn, ich gebe es freiwillig. Jesus wurde nicht ein Spielball von Kräften. Jesus selber war sich völlig bewusst, in was er da hineinging. Deswegen betete er auch in Verzweiflung, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, bitte, bitte, bitte einen anderen Weg. Aber wenn es nur diesen Weg gibt, wähle ich ihn. Jesus wählte diesen Weg im Bewusstsein, es wird die schwierigste und schmerzhafteste Zeit, die er jemals erfahren hat. Aber er wählte es für ein höheres Gut. Nämlich, dass dieses Leiden ein Same wird, von dem Jesus sagt, wenn der Same nicht in die Erde fällt und stirbt, kommt keine Frucht dabei raus. Und genau dieses Leiden von Jesus wurde zur größten Hoffnung, die die Menschheitsgeschichte jemals erlebt hat, bis zum heutigen Tag. Nämlich keine Auferstehung ohne Tod. Aber nach diesem Tod eine Auferstehung. Nur durch den Tod Jesu, nur durch das Leiden, das Jesus auf sich genommen hat, war es auch möglich, diese unglaublich starke Hoffnung zu vermitteln, die wir in Jesus Christus sehen. Nämlich, dass das letzte Wort mit dem Leiden und dem Spott und dem Tod nicht gesprochen ist. Ich glaube, am Ende trägt nicht mehr viel. Auch als Christen nicht. Was schon mal gar nicht trägt, ist meine Erfahrung, sind Phrasen und irgendwelche Bibelverse, die dir irgendjemand entgegenklatscht. Es ist oft gut gemeint, ja. Aber bitte, sagt keiner depressiven Person, freut euch alle Zeit, ich sage euch abermals, freut euch. Das meine ich ernst. Das kann wirklich schnell eine Heuchelei werden, weil es ist sehr leicht, irgendwas über jemand anderen auszuschütten. Wisst ihr, was schwer ist? Jemanden zu begleiten. Anteil zu haben am Leid eines anderen. Wir sehen das im Buch Hiob. Das Beste, was die Freunde Hiobs machen konnten, war, ihren Mund zu halten. Ja? Und Anteil zu haben am Leid von Hiob. Und als sie den Mund aufgemacht haben, wurde es pfft, ja. Weil dann haben sie angefangen, sein Leid zu erklären. Ja, ist doch ganz einfach, du musst gesündigt haben, deswegen leidest du. Ja, ich habe eine andere Erklärung. Und dann wurde es total abstrus, weil die Anteilnahme fehlte. Plötzlich wurden sie zu irgendwelchen geistlichen Phrasendreschern, die selber überhaupt keine Ahnung hatten. Und am Ende sagt Gott, Hiob, wenn du nicht für sie betest, bringe ich sie um. Versteht ihr, wie gravierend das ist? Sie haben versucht, Gott zu erklären. Und Hiob hat gerungen mit Gott. Er hat gesagt, ich bin verzweifelt, Gott, und ich verstehe es nicht. Und Gott sagte am Ende, Hiob hat gerecht gesprochen. Weil das, was Hiob gemacht hat, was die Freunde nicht gemacht haben, war, er hat bis zum Ende Gott gesucht. Obwohl seine eigene Frau gesagt hat, verlass den Herrn. Wende dich ab vom Herrn. Und Hiob hat nicht aufgehört, seine Faust gegen Gott zu heben, auch wenn es eine bedrohliche Geste ist, aber er hat nicht aufgehört, Gott zu suchen. Die Freunde von Hiob haben aufgehört, Gott zu suchen. Sie hatten gemeint, sie haben alle Erklärungen. Und Hiob hat bis zum Ende nicht darum gerungen, dass er Recht hat, sondern dass er versteht. Ich glaube, am Ende bleibt nicht mehr viel. Das Einzige, was ein gebrochenes Leben trägt, sind meiner Ansicht nach drei Dinge. Glaube, Liebe und Hoffnung. Das sind die drei Dinge. Und wenn du dich in einer Lage befindest, in der wirklich alles ein Scherbenhaufen scheint, dann bitte meine nicht, dass Gott von dir erwartet, stark zu sein. Ich glaube, es gibt eine Sache, die Gott sich wünscht, wenn du am Boden liegst und nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Und das ist, dass du zu ihm kommst. Mit allem, was du zu sagen und zu fühlen hast, mit allen Vorwürfen. Wisst ihr, wie viele Vorwürfe Gott sich schon angehört hat? Ich glaube, er kann das aushalten, okay? Ich glaube, Gott hält das aus, wenn seine eigenen Kinder zu ihm kommen und sagen, ich habe da echt ein Problem gerade. Gott hält das aus, wenn du ihm klagst. Die Psalmen sind voll von Klagen. Lest mal die Klagenpsalme. Wie oft David, der Psalmist, sagt, ich habe hier eine Klage vorzubringen gegen dich. Ja? Weil ich find's ungerecht, wie es läuft. Die Ungerechten, die sind reich. Die Gerechten, die sind arm. Ich werde verfolgt. Das ist ungerecht. Aber ganz oft, meistens, enden die Psalmen mit einem Lob. Trotz der Klage. In Römer 5, Vers 5 steht, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das kann für dich eine Phrase sein. Ich zeige diesen Vers nicht an, damit der jetzt dein Problem löst. Was du erfahren musst, ist, dass dahinter ein lebendiger Gott steht, der dir Hoffnung gibt, die nicht grundlos ist, sondern Hoffnung, die gegründet ist in einem Menschen, der vor 2000 Jahren gestorben und auferstanden ist, nämlich Jesus Christus. Wenn dieser Mensch wirklich von den Toten auferstanden ist, dann gibt es Hoffnung über den Tod hinaus. Wenn dieser Mensch in Herrlichkeit aufgefahren ist zur Rechten des Vaters, dann gibt es Hoffnung über deinen Schmerz und dein Leid hinaus. Der auferstandene Jesus hatte noch die Wundmale an seinen Händen, aber er hatte nicht mehr den Schmerz. Der auferstandene Jesus hatte immer noch die Zeichen der Qualen an sich, aber er hat sie überwunden. Und ich glaube an einen Gott, der stärker ist als dieses Leid. Ich glaube an einen Gott, so wie hier auch steht, der nicht irgendwo ist, sondern der in dir leben möchte, durch seinen Heiligen Geist, den er dir schenkt. Und wenn Gott anfängt, in deinem Leben zu leben und zu wirken, dann hast du eine Quelle von Glaube, Liebe und Hoffnung in dir, auf die du immer, immer, jeden Tag zurückgreifen darfst. Egal wie sehr du dich versündigt hast, egal wie schwach du bist, egal wie krank du bist, egal wie verzweifelt du bist, die Bibel sagt nicht, du musst perfekt sein, damit der Heilige Geist bleibt. Sondern die Bibel sagt, Gott selbst heiligt euch durch sein Wort und durch seinen Geist. An einer Stelle sagt Jesus, ihr seid bereits rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das heißt, die Heilung, die geschieht in unserem Leben, in unserer Verzweiflung, ist eine Heilung von innen heraus, aber nicht, wie es viele Menschen lehren, in fernöstlichen Spiritualitäten oder esoterischen Strukturen, wo gesagt wird, du hast bereits alles in dir. Nein, wenn Gott in dir ist, dann hast du alles. In Gott ist die Fülle an Liebe, Weisheit, Kraft, Erkenntnis, Hoffnung und Glaube. Und diesen Gott müssen wir mehr und mehr kennenlernen oder dürfen wir mehr und mehr kennenlernen. Denn dieser Gott ist unser Heiler. Jahwe Rapha, der Gott, der heilt. Dieser Gott ist derjenige, der sagt, ich gebe dir nicht einfach nur eine Bibel, viel Spaß damit, denn die Bibel sagt, wenn du nur das hier hast, tötet es dich. Du wirst dieses Buch lesen und du wirst depressiv. Weil du es vergleichen wirst mit den Verheißungen, die ausgesprochen sind, so wie wir es beim Volk Israel auch haben. Du findest hier unglaublich viele Verheißungen, dann schaust du dein Leben an und sagst, habe ich nicht. Aber wenn Gott selbst in dir lebt, dann macht er dieses Wort lebendig in dir, sodass es Teil deines Lebens wird und dass es eine Quelle des Lebens wird, aus der du schöpfen darfst, wieder und wieder und wieder. Wir gehen nochmal am Ende dieser Predigt in diesen Anfangstext, denn ich möchte euch da noch etwas Kleines zeigen, was ich euch noch nicht gesagt habe. In Genesis 50, wenn wir uns nochmal diese Verheißung anschauen, da habe ich da was so schwarz angestrichen. Ne? Gott wird euch gewiss heimsuchen. Ja, was bedeutet das eigentlich? Das habe ich vorher gar nicht erklärt. Ne? Heimsuchen, das klingt so nach Gespenstern. Ne? Was bedeutet heimsuchen? Im Hebräischen finden wir hier ein Wort, das heißt Pakat. Und wir finden es nicht nur einmal, wir finden es zweimal. Jetzt muss ich dazu was erklären. Wenn ein Wort im Hebräischen zweimal hingeschrieben wird oder wenn sich ein Satz mehrfach wiederholt, dann bedeutet das, hier wird etwas betont. Also bei uns haben wir ja Kursivschrift und Fettschrift und Unterstreichen und so. Das hatten die alles nicht. Also muss ich überlegen, ja, wie betone ich denn etwas in einem Text? Ich schreibe es einfach mehrfach hin. Also wenn ich ein Wort betonen möchte, dann schreibe ich es einfach zwei- oder dreimal hin, dann ist klar, wichtiges Wort. Und hier steht also dieses Wort Pakat zweimal. Und dieses Wort Pakat bedeutet, heimsuchen ist so eine schwierige Übersetzung. Man könnte es übersetzen mit, sich um dich kümmern. Und du kannst nochmal die Folie zurückgehen auf diesen Text. Und wenn wir das jetzt nochmal lesen. Ich sterbe, aber Gott wird sich ganz, ganz sicher um euch kümmern. Und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, gewisslich wird Gott sich ganz, ganz sicher um euch kümmern. Und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Vielleicht ist es für dich an diesem Punkt nicht viel, wenn du gerade verzweifelt bist an deinem eigenen Leben. Aber aus meinem eigenen Leben kann ich sagen, manchmal ist es das Einzige, was ich habe. Zu wissen, dass da ein Gott ist, der sich um mich kümmert. Auch wenn ich nicht weiß, warum er Dinge zulässt. Auch wenn ich es gerne anders hätte. Auch wenn ich gerne dieses Problem nicht mein ganzes Leben lang hätte. Aber was das überwindet, ist nicht, dass ich vollkommen gesund und heil bin. Denn wir sehen am Volk Israel, die waren nie zufrieden. Gott gibt ihnen Brot, sie wollen Fleisch. Dieses Volk hat tiefer liegende Probleme gehabt, die nicht einfach nur gelöst wurden, indem man ihnen gab, was sie wollten. Sie wussten gar nicht, was sie wollten. Und sie wussten es so wenig, dass keiner von denen, die diese Verheißung eigentlich glauben sollten, am Ende das Land erreichten. Außer Josua und Kaleb. All diese Leute starben in der Wüste, weil sie schlussendlich doch nicht glaubten. Weil sie schlussendlich sagten, wir wollen lieber die Sicherheit und wir wollen kein Wagnis eingehen, obwohl es Gott uns versprochen hat. Und ich möchte dir heute zusprechen, wenn du diesen Jesus Christus kennenlernst, der alles für dich gegeben hat, dann fang an, in deinem Leben zu hoffen und zu wagen. Und selbst wenn du in diesem Leben verzweifelst und selbst wenn du in diesem Leben durchs finstere Tal wandelst, wie es Psalm 23 sagt, fürchte kein Unglück, denn Gott ist bei dir. Sein Stecken und sein Stab schützen dich. Und dieser Schutz ist nicht immer ein Schutz, den wir uns wünschen, aber es ist ein Schutz, der genügt. Ein Schutz, von dem Gott sagt, ich werde dich an das Ende bringen, auf das du hoffst. Schon im Alten Testament sagt er das und im Neuen wieder. Ich werde dich zu einem Ende führen, das du hoffst. Und als die Jünger merkten, ja gut, aber das Leben ist trotzdem schwierig, was springt dabei für uns raus, sagt Jesus sogar, alles, was du in diesem Leben erdulden und erleiden musst, wird dir Gott zurückzahlen. Und wenn du Verlust erlebt hast, möchte ich dir heute eine Hoffnungsbotschaft geben. Wenn du Kinder verloren hast, wenn du Angehörige verloren hast, dann sagt Gott, ich werde es dir zurückerstatten, in diesem oder im nächsten Leben. Wenn du in diesem Leben unter Krankheit gelitten hast, dann sage ich dir, Gott wird es dir zurückerstatten, in diesem oder im nächsten Leben. Das ist das Versprechen, an das ich glaube. Und ich glaube immer noch an einen Gott, der hier heilt. Denn ich sage ganz bewusst, in diesem oder im nächsten Leben. Manchmal schenkt uns Gott die Gnade, dass er in diesem Leben bereits die Dinge bereinigt und uns Neues schenkt. Aber ich weiß, egal wann das geschieht, ich werde es bekommen. Ich werde es bekommen. Und wenn du an deinem Körper Probleme hast, ich werde ein neues Herz haben. Davon gehe ich aus. Und Haare. Ja? Ich werde ein neues Herz haben. Ich werde einen neuen Körper bekommen, der nicht mehr vergeht. Das Alte wird vergangen sein. Meine ganzen psychischen Probleme, bei denen ich Hilfe brauche, die werden nicht mehr sein, weil es keine Angst mehr geben wird, keine Sorge mehr geben wird und keinen Schmerz geben wird, der mich so übermannt. Ich werde es zurückerstattet bekommen. Das ist meine Hoffnung. Und ich schließe ab mit diesem Vers, Johannes 16, Vers 33. Die Lobpreisband darf schon mal nach vorne kommen. Erster. Ich schließe ab mit diesem Vers. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Glauben wir das? Lass uns gemeinsam aufstehen jetzt für diese Lobpreiszeit. Und diesem Gott zusingen, an den wir glauben, er ist der Sieger über dein Leben. Er ist der Sieger über dein Leben. Und solange wir diesen Sieg nicht spüren, solange wir ihn nicht erfahren, dürfen wir trotzdem glauben, er kommt. Dieser Sieg kommt. Und Jesus lässt dich nicht alleine. Er lässt dich nicht los. Er hat dich nicht vergessen. Amen.